Wir haben heute in der Mittagspause noch, bin ich angesprochen worden, ja, da war doch noch der Salvini-Effekt, der so schnell überblättert worden ist. Ich sage einige wenige Sätze nur dazu. Schon eine spannende Sache, das magnetodaktische Bakterium haben wir uns angeschaut und was das alles tut. Es gibt aber auch auf der großen Welt manches, wo man dann als Mensch lernen kann. Bionik ist eine ganze Wissenschaft geworden, wo man eigentlich Dinge, die wir uns selber hätten denken können, waren 7 Milliarden Menschen nicht schlau genug, die einfache Idee zu haben. Und dann sieht man in der Natur, ach, so könnte man es machen. Und das ist dann doch manchmal ganz erleuchtend, was für einfache Einfälle wie nützlich sind. So ein Beispiel aus der eigenen Forschung zusammen mit der von Professor Bartlett in Bonn. Der Lotus-Effekt ist jedem von Ihnen Begriff. Der berühmte Name, der dahinter steht, ist Professor Bartlett in Bonn, der den Lotus-Effekt entdeckt hat. Mittlerweile ist er allgegenwärtig. Selbst unser Autobahnmautsystem wäre ohne Lotus-Effekt nicht möglich. Auf den zweiten Blick, Milliarden sind reingesteckt worden. Und das Problem waren die kleinen Fensterchen. Die sind auf der Autobahn und werden alle schmutzig. Und wenn dann immer die Autobahnkletterer kommen müssten und diese Scheibchen putzen, damit die Kameras funktionieren, man nimmt den Lotus-Effekt und schon ist es gelöst. Selbst reinigen, spätestens beim nächsten Regen wird es wieder frei. Der hat uns da eben mal darauf aufmerksam gemacht, ich hatte ihn zum Vortrag eingeladen, schauen Sie doch mal sich die Salvinia molesta an. Das ist eine Schwimmpflanze, die ganz merkwürdige Eigenschaften hat, die kann unter Wasser einen Luftfilm halten und keiner weiß warum, sie sind doch Physiker, hat er gemeint. Dann haben wir uns das Pflänzchen mal angeschaut, unter Wasser eine Luftschicht zu halten, wäre schon eine spannende Sache. Schiffe verbrauchen ja jede Menge Energie, wir haben dann mal nachgeschaut, Schiffe brauchen tatsächlich schätzungsweise doppelt so viel Energie wie alle Flugzeuge der Welt zusammengenommen. Und wenn man den Schiffen die Hälfte ihres Energieverbrauchs abgewöhnen könnte, wäre es ungefähr so, wie wenn man alle Flugzeuge der Welt treibstofffrei fliegen lassen könnte, wäre schon eine Sache. Man würde sehr schnell 1 bis wenige % des gesamten weltweiten Erdölverbrauchs einsparen. Wenn man schaut, was machen die Schiffe mit dem Erdöl? Nur einen Teil transportieren sie, aber einen Teil verbrennen sie. Sie reiben Tag und Nacht, laufen die Maschinen nur für einen ziemlich sinnlosen Zweck. Sie reiben gegen Wasser. Wir wissen alle, der Teil vom Schiff, der in der Luft ist, hat fast keine Reibung. Im Wasser hat man halt so viel Reibung, weil das Wasser so zäh ist. Und jetzt verschwenden wir als Menschheit massenweise Energie, verpesten die Luft. Und es geht so weit, dass in den Küstenregionen, die stark von Schiffen befahren werden, tatsächlich die Sterblichkeit der Menschen höher ist. Und es gibt Schätzungen, dass Zehntausende von Menschen jährlich ums Leben kommen durch die Abgase der Schiffe. Vom Energieverbrauch mal ganz abgesehen. Und jetzt wäre doch die Idee, wenn wir die Schiffe nicht ins Wasser tun würden, dann würden sie weniger Energie verbrauchen, wenn sie sich nur durch Luft bewegen. Naja, wir wollen die Schiffe schon im Wasser haben, dazu sind es ja Schiffe, sagt man. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Schiff nie nass machen würde, sondern wenn man dem Schiff eine Luftschicht gibt, ein Luftkleid, das nie verloren geht und das vielleicht 2 Millimeter dick ist, also nicht Nano, sondern richtig dick, dann würde ein großer Teil der Reibung in der Luft zwischen Schiff und Wasser stattfinden. Die Schiffe würden viel weniger Energie brauchen. Nur wer klebt schon eine Schicht Luft mit Uhu ans Wasser? Das geht natürlich ans Schiff unter Wasser. Das geht natürlich so einfach nicht, dachte jeder. Die Japaner nehmen schon riesige Schiffssprudler und andere Länder auch, in Holland, in Schweden, wo es mal unter Wasser Luftbläschen macht, die verdünnen ein bisschen das Wasser und sollen die Reibung vermindern. Allerdings die Luftbläschen hochsprudeln zu lassen, kostet wahnsinnig viel Energie. Und da ist eine Schwimmpflanze, die taucht mal ein und die hält die Luft. Das ist eine spannende Sache. Und keiner weiß warum. Und wenn man genau hinschaut, die Schwimmpflanzen haben einen Pelz von Härchen. Die Härchen sind wasserabstoßend, super hydrophob. Wie machen die das? Was die Lotusblume auf ihren Blättern macht, nämlich das ganze Blatt mit Mikrorauigkeiten und drüber Nanokristallchen wasserabstoßend und schmutzabstoßend zu beschichten, das macht jetzt die Salvinia-Schwimmpflanze mit ihren Härchen. Jedes einzelne Härchen schaut so aus wie ein Schneebesen in der Küche. Sie sehen sie in Reihe und Glied aufgereiht, ein Schneebesen nach dem anderen, Küche lässt grüßen. Und jeder solche Schneebesen ist auf der Oberfläche mikrobeschichtet und dann nanobeschichtet. Es ist der Lotus-Effekt nicht auf dem flachen Blatt, sondern auf diesem Härchen. Jetzt tun diese Härchen sagenhaftes Machen, gute Luft unter Wasser, hat jetzt schon eine Zeitschrift getitelt, und Sie sehen wieder diese Härchen überall. Wenn das Ganze unter Wasser geht, glänzt, wie wenn da Quecksilberbeschichtung drauf ist. Das ist eine Luftschicht, die das Ding mit unter Wasser nimmt. Es lebt auf dem Wasser, aber es ist keine Wasserpflanze in dem Sinn. Unter Wasser wird es sofort ersticken, aber wenn es unter Wasser geschoben wird, nimmt es sich eine 2 mm dicke Luftschicht mit und lebt fröhlich und wächst weiter. Auch wenn es 2 Wochen unter Wasser ist, die Luftschicht reicht und es passiert nichts. Wenn man schaut, wenn man auf so ein Blatt einen Wassertropfen tut, der Wassertropfen erreicht nie das Blatt. Auf dem Blatt stehen diese Härchen, Schaumschläge von oben gesehen geben diese kleinen Kreuzchen und auf den Spitzen des Haares steht dann das Wasser. Das Blatt wird nie nass. Und hier sehen wir nochmal diese Schaumschläge. Hier sehen wir einen Tropfen an der Ecke einer Blattfaltung. Sie sehen überall diese Schaumschläge, Härchen. Das Wasser steht oben drauf. Geht nie auf das Blatt. Mittlerweile haben wir es schon künstlich gemacht und es geht. Ich sage gleich wie. Das ist jetzt eine künstliche Schicht. Haben wir mittlerweile teilweise 2 Jahre, schon vor 2 Jahren haben wir entdeckt, wie es funktioniert, unter Wasser. Und die künstliche Schicht nimmt die Luft mit und behält sie. Aber wie es geht, Sie sehen, es ist eine schwarze Oberfläche, die erscheint nur wie mit Quecksilber beschichtet ist. Und nicht, wenn wir es rausziehen, ist es schwarz. Das ist total schwarz. Das ist nur das Spiegeln der Luftschicht, die unter Wasser mitgenommen wird. Und wenn man jetzt schaut, wie macht es denn die Pflanze? Naja, die Idee, da steht so ein Wassertropfen auf den Härchen, Sie sehen es schon. Und die Idee ist eine simple, man würde viel Öl sparen. 70% der Antriebsenergie der Schiffe geht nur in die Reibung an der Flanke zwischen Wasser und Schiff. Und erste Schätzungen, die Welt Kompakt hat da mal berichtet und geschätzt, 750 Millionen Liter Öl könnte man in 2 Wochen sparen, selbst wenn man nur ganz, ganz wenig von der Reibung einspart und wir hoffen mittlerweile viel mehr einzusparen. Und dann sagt die Welt Kompakt, so viel wie die BP-Bohrinsel, diese sagenhafte Deepwater Horizon, wieder ausgelaufen ist, so viel können wir in 2 Wochen sparen. Manche Schätzungen gehen drüber raus, wenn man es besser macht, können wir vielleicht auch das 10- oder 20-fache sparen. Es sind riesige Mengen, wir wissen nicht, ob es gelingt, aber wir schauen erstmal die Pflanze an, wie sie es macht. Da sehen wir den Schwimmfarn, schwimmt auf dem Wasser, ohne eine Wasserpflanze zu sein. Da sehen wir im Elektronenmikroskop diese Härchen wie so ein Schaumschläger. Wasserabstoßend beschichtet. Und wir haben dann relativ schnell begriffen, naja, das ist eigentlich so wie ein Zelt. Da ist das Blatt unter Wasser, das Grüne. Auf dem Blatt stehen die super wasserabstoßenden Härchen. Und die spannen wie die Säulen eines Zeltes ein Zelt aufspannen, so spannen die ein Zelt aus Luft auf. Das Wasser kann nicht eindringen, sondern das wird abgestoßen. Mit einer Hightech-Beschichtung, über die sich eine Dreiviertelstunde reden ließe, was da alles richtig gemacht ist. Erst vor ein paar Wochen haben wir nachgerechnet, wir sind fasziniert, was da alles für Tricks angewandt wird. Aber das Grundprinzip ist einfach. Nur, es funktioniert nicht. Man baut es künstlich nach, taucht das Blatt unter Wasser, das hat man natürlich sehr schnell begriffen, wasserabstoßende Haare, okay, das ist es. Macht eine künstliche Oberfläche, also die Pflanze wochenlang unter Wasser, passiert nichts, Luft hält. Künstliche Oberfläche unter Wasser funktioniert wunderbar für 1 bis 2 Minuten und dann auf einmal kommen kleine Luftbläschen raus und die Luft ist weg. Jetzt haben wir genauer geschaut, was macht die Pflanze eigentlich? Die macht wasserabstoßende Haare, aber sie macht noch einen Trick. Am Ende jedes Haares ist ein kleiner Klettverschluss. Das ist ein kleines Pünktchen, das ist nicht wasserabstoßend, sondern ganz im Gegenteil, das ist wasserliebend. Jetzt wird das Wasser von den Haaren abgestoßen, aber vom Ende des Haares angezogen. Das heißt, diese Wasser-zu-Luft-Grenzfläche, hier ist die Luft, hier ist das Wasser wird an dieser Wasser-Luft-Grenzfläche an den Enden der Haare förmlich angeklebt. Und was ist der Sinn? Na, wenn ein Luftbläschen raus möchte, kann das nicht raus. Die Wassergrenzfläche ist festgepinnt. Wenn sich eine Luftblase bilden will, muss er diese vielen kleinen Klettverschlüsse am Ende der Haare lösen, zwischen dem Haar und dem Wasser, und das geht schwierig. Haben wir gedacht, machen wir auch. Also die Klettverschlüsse angebracht, Oberfläche unter Wasser, das hält. 2 Jahre, ohne dass irgendwie Luft verloren ging. Haben wir gedacht, machen wir das Umgekehrte. Tun wir der Salvinia-Pflanze mal ihre Haarenden mit einer Perücke versehen. Wir tun ans Ende der Haare ein Käppchen, da wo sie wasserliebend sind, Teflon-Nanopartikel drauf. Und auf einmal konnte die Salvinia ihre Luft nicht mehr halten. 1-2 Minuten gut, aber dann ging's los. Dann kamen aus dem Salvinia-Blatt die Luftbläschen raus, dann haben wir schon gemerkt, das ist der Trick. Haare wasserabstoßend, Lotus-Effekt auf den Haaren und am Ende ein wasserliebendes, ein hydrophiles Käppchen. Und Sie sehen schon, wie das funktioniert. Das Wasser steht auf den Haaren und wenn wir genau hinschauen, die Enden der Haare greifen nach dem Wasser. Wir sehen es jetzt gleich ein bisschen genauer. Sie sehen, wie die Haare Die Enden der Haare greifen ins Wasser rein. Der Rest stößt das Wasser ab. Hier sehen Sie es nochmal deutlicher. Wunderschöne Bilder. Das sehen wir zum Elektronenmikroskop. Das ist ein Wassertropfen. Der wird ganz verformt und verzerrt, wo die Enden der Haare das Wasser festhalten. Und hier sehen wir es auch. Die sind alle nanobeschichtet in den starken elektronenmikroskopischen Vergrößerungen. Sehen Sie die Mikrohügel des Lotus-Effekts und ganz fein die Nanokristalle. Und die Enden der Haare, die sind kahl geschoren, die haben keine Nanokristalle. Und auf die Weise greifen sie sich das Wasser. Das ist ergreifend im wörtlichen Sinn. Das Härchen selber stößt den Wassertropfen ab und dieser Pin in der Mitte, der greift ins Wasser rein. Wenn man es vergrößert, Sie sehen oben den grauen Wassertropfen und hier wird das Haar angeflanscht und greift ins Wasser rein. Das ist reine Nanotechnologie. Da lässt man die Nanopartikel weg, dann ist es wasserliebend, tut man die Nanopartikel drauf, ist es wasserabstoßend. Und diese Nanotechnologie, hydrophiler und hydrophober Bereich, da sehen Sie es, dieses feine Puder sind die Nanokristalle aus Wachs. Und da oben ist das feine Puder weggelassen, die sind kahl geschoren und die greifen ins Wasser rein. Der Rest stößt sie ab. Ja, und jetzt sind wir halt schon gespannt, was kann man da alles machen. Hier sehen Sie es nochmal stark vergrößert. Und hier sehen Sie ein solches Haar, ein lebendes an einem lebenden Blatt, wie man das ins Wasser taucht. Und wenn man es rauszieht, zieht es den Wassermeniskus, also hier haben Sie Wasser, hier haben Sie das lebende Haar, das greift nur mit seiner Spitze nach dem Wasser, zieht das Wasser raus und aus der Höhe, bis es abreißt, kann man die Abrisskraft ermitteln und kann dann ausmessen, wie funktionieren die Haare. Jetzt entwickeln wir künstliche Haarpracht, künstliche Herstellungsverfahren, sind im Gespräch mit der Schiffsindustrie und sind mal gespannt, was man da machen kann. Wir sagen schon, wenn erstmal im Olympischen Komitee der Salvinia-Effekt verboten wird, weil man sagt, das ist ja fast wie Doping. Die Leute tun ihr Boot ins Wasser und fangen an zu rudern und das Boot wird nie nass und dann sausen die durchs Wasser und kriegen nicht mehr viel Reibung mit. Und man kann eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille ja eigentlich nur mit Luftdoping gewinnen. Und dann wird es vielleicht verboten oder es haben alle das Lufttobing. Wenn sowas gelingen würde, wäre es schon mal ein erster Schritt. Wir sind jetzt neugierig, aber Sie sehen schon, was alles für spannende Technologien in der Natur vorhanden sind. Und wir sind dann die Lernenden. Wir hätten es uns in dem Fall denken können, haben wir uns alle nicht. Und jetzt wissen wir es. Das habe ich nur noch mal so als kleinen Ding reingestreut, weil es doch ganz interessant ist, was man alles lernen kann, was man alles machen kann. Und wir sind die Lernenden in der Naturwissenschaft. Ja, damit glaube ich, schalte ich um. Und wir sind beim eigentlichen Thema. Wie gesagt, der Nachmittagsvortrag ist der etwas kürzere. Grenzen des Vorstellungsvermögens, Faszination der modernen Physik und die Frage nach Gott. Und ja, das ist was ganz anderes. Bisher haben wir eigentlich immer versucht, uns zu veranschaulichen, wie man es anschaulich sich vorstellt. Und Physik ist eine anschauliche Wissenschaft, bis man in die moderne Physik kommt. Und plötzlich kriegen wir lauter merkwürdige Naturgesetze vorgesetzt, die so unserer Intuition widersprechen und so merkwürdig sind, dass selbst ein Einstein gesagt hat, so kann es nicht gehen. Und also die Heisenbergsche Unschärferelation und all das Zeug, was wir nachher jetzt auch hören, gehört hat, hat Einstein gesagt, das passt mit meinem Gottesbild nicht zusammen, Gott würfelt nicht. Ein blinder Zufall in den kleinen Welten, das konnte Einstein mit seinem Welt- und Gottesbild nicht übereinbringen. Und dann gibt es diesen berühmten Briefwechsel, wo der Niels Bohr, der mit dem Bohrschen Atommodell, dem Einstein zurückschreibt, you should not tell God what to do. Sie sollten Gott nicht vorschreiben, was er zu machen hat. Und das war ein sehr weiser Satz. Im Nachhinein musste Einstein, der so Bahnbrechendes gedacht hat und dann doch über diese, der so viele Denkbarrieren überquert hat und uns geholfen hat, die mit zu überqueren, der musste dann am Ende selber über eine Denkbarriere stolpern und musste sich dann vom Niels Bohr sagen lassen, Einstein, Sie sollten Gott nicht sagen, Gott würfelt nicht, sagt Einstein, und Bohr sagt, Sie sollten Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Wir alle sind nicht die Naturvorschreiber, sondern die Naturbeschreiber. Da ist einer, der es vorschreibt und wir schreiben nach. Einstein, you should not tell God what to do. Ein sehr weiser Satz, der vielleicht auch manchmal für uns ganz gut ist, in Erinnerung zu haben. Da gibt es so manches, was wir uns anders vorgestellt haben. Und nicht wir haben entschieden, wie die Natur wird. Der Schöpfer hat es entschieden und wir schauen zu. Nicht nur bei der Salvinia-Pflanze, sondern auch bei viel tiefgehenderen Dingen, die wir da finden. Wie alles begann, die moderne Physik, Einstein, Planck und Heisenberg. Und dann gibt es noch ein paar Namen, Bohr und Sommerfeld zum Beispiel, die auch ganz wesentlich mitgespielt haben. Eine ganz spannende Zeit, Relativitätstheorie, Welle, Teilchen, Dualismus, Heisenbergsche Unschärferelation. Jedes einzelne von denen widerspricht irgendwie unserem gesunden oder nicht so gesunden Menschenverstand. Am Ende stellen wir fest, es ist nicht die Gesundheit unseres Menschenverstandes, die es beurteilt. Wir müssen sehen, wie die Wirklichkeit ist. Und unabhängig, ob die Wirklichkeit so ist, wie wir es dachten oder anders, wesentlich ist, dass wir offen genug in unseren Gedanken sind, die Wirklichkeit aufzunehmen. Ich glaube, das gilt für die Naturwissenschaft wie für den Glauben. In beiden Fällen sind wir manchmal ein bisschen verbohrt, jeder von uns. Und ein bisschen engstirnig, dass man einfach, so engstirnig wie Einstein, der Mann, der so weit denkend war, dass er ganz neue Dinge uns eröffnet hat, war dann an anderer Stelle plötzlich so eng, dass er die Wirklichkeit nicht mehr für wahr haben wollte. Der Planck hat sich ja auch nicht leicht getan, aber er hat es getan. Er hat gesagt, ich möchte so offen sein für das, wie die Natur gemacht ist, auch wenn ich es mal anders gedacht hatte und gewünscht hatte. Und ich glaube, so ist manches in der Naturwissenschaft wie im Glauben, wo wir sagen, ja, das hätte ich mal anders gedacht und wir lassen uns von der Natur sagen, wie es in der Natur implementiert ist. Und wir lassen uns von der Bibel sagen, wie Gott ist. So manches werden wir uns nicht zu Ende vorstellen können in der Natur wie im Glauben. Und trotzdem dürfen wir wissen, da ist halt unser Denken auch manchmal begrenzt. Ist nicht schlimm, aber es ist hilfreich, uns manchmal wieder an die Selbstverständlichkeit zu erinnern. Unser Denken ist begrenzt. Einstein, Planck und Heisenberg, die drei, die so intensiv die Gottesfrage gestellt haben. Wir erinnern uns, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott, Werner Heisenberg. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen, bedingen einander, Max Planck. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Albert Einstein. Alle drei haben Bahnbrechendes gedacht. Alle drei haben versucht, hinter die Schatten zu schauen und den zu sehen, der die Schatten wirft. Den Schöpfer hinter der Schöpfung, den Gesetzgeber hinter den Naturgesetzen. Und was dann herauskam, war schon eine sagenhafte Zeit. 1900 Planck entwickelt für das Planck'sche Wirkungsquantum ein, erst um eine Kurve anzufinden, eine Strahlungskurve, und dann hat er immer mehr gemerkt, da steht viel mehr dahinter, nicht nur ein Anpassen einer Kurve, sondern eine tiefe Wirklichkeit, mit der keiner gerechnet hat. Als Planck Physik studieren wollte, ist ihm ja abgeraten worden. Da hat man dem jungen und hochbegabten Planck geraten, und das ist heute noch überliefert, von einem prominenten Kollegen ist ihm geraten worden, nicht Physik zu studieren, denn, so war die Argumentation, in der Physik ist im Wesentlichen alles bekannt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Planck hat in großer Bescheidenheit geantwortet, er würde trotzdem Physik studieren, das interessiert ihn. Wenn er zu diesen paar Kleinigkeiten was beitragen kann, das ist es ihm wert, das möchte er tun. Was er da noch nicht wusste, es waren große Dinge beizutragen und er hat ein ganzes Weltbild umgestülpt, gemeinsam mit wenigen anderen Kollegen. Und die Physik war 20 Jahre später nicht mehr das, was sie vorher war. Wir sind staunender geworden, die Wirklichkeit ist befremdlicher geworden und wir haben gemerkt, diese befremdliche Wirklichkeit, die brauchen wir zum Leben, gerade die in der kleinen Welt. Planck'sches Wirkungsquantum 1900, Einstein schreibt dem Lichtteilchennatur zu 1905, Bohr wendet es auf die Quantentheorie an 1913, dann kam eine kleine Lücke und 1927, mehr als 10 Jahre später, die Heisenbergsche Unschärferelation und Einsteins großes Wundern. Grenzen des Vorstellungsvermögens 1, die Quantenmechanik, das ist ja schon eine merkwürdige Sache. Und die Frage war ja, ja, was wäre denn, wenn das Planck'sche Wirkungsquantum einen anderen Wert hätte, wäre das so schlimm, was würde sich ändern? Ja, ich habe es mal aufgeschrieben, das ist diese Zahl, 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden, der kleinste Wert einer Naturkonstanten und der hat eine große Bedeutung. Wenn ich mich hier im Kreis drehe, habe ich einen Drehimpuls, also der Schwung der Drehbewegung, und wenn ich mich langsam drehe, und dann immer schneller drehe, dann scheine ich kontinuierlich schneller zu werden, immer schneller. Aber das ist falsch. In Wirklichkeit geht der Schwung der Drehbewegung, dieser Impuls, stufenweise hoch in der Treppenfunktion. Ich merke das nicht, weil ich so eine große Masse habe und ganz, ganz viele Plancksche Wirkungsquanten an Drehimpuls habe, sodass die Stufe so fast kontinuierlich wird. Wenn ich ein Elektron nehme und das macht das Gleiche, das läuft auf einer Kreisbahn und möchte ein bisschen schneller laufen, dann ist es nicht wie in der klassischen Physik, dass ich es beschleunige und es wird immer schneller. Nein, das Elektron hat einen konstanten Drehimpuls und kann nur um eine Treppe höher gebracht werden. Dann hat es plötzlich zwei Plancksche Wirkungsquanten an Drehimpuls oder drei oder vier, nichts dazwischen. Und das ist diese Regel, die uns die festen Atombahnen der Elektronen aufbaut, die festen Orbitale, zwischen denen kein kontinuierlicher Übergang ist, sondern Stufen und Barrieren. Und wir alle sind glücklich, dass das nicht in sich zusammenstürzt. Aber das ist eine ganz einfache Mechanik, künstlich eingeführt, der Drehimpuls, dieser Schwung bei der Drehbewegung hätte Stufen. Und wir merken, die Stufen sind sagenhaft fein, deshalb in unserem Alltagsleben kaum bemerkbar. Aber sie sind da im Alltagsleben eines Elektrons extrem bemerkbar oder eines Atomkerns. Und wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir zu groß waren. Was wäre denn, wenn das Plancksche Wirkungsquantum anders wäre? Ich habe mal eine Formel aus der Vorlesung genommen, da sehen wir beim Wasserstoffatommodell, da ist das Plancksche Wirkungsquantum im Quadrat drin. Das heißt, wenn wir dem einen Faktor 10 hoch minus 34, Faktor 10 ändern, dann ändert sich der Radius der Atome um Faktor 100. Also Plancksches Wirkungsquantum, Faktor 10 drehen und schon laufen wir als 1,5 Zentimeter große Wesen hier am Fußboden entlang. Und ein Hindernis von der Höhe eines Stromkabels, da müssen wir schon das Klettern anfangen, wenn wir da drüber gehen. Natürlich auch das Stromkabel wäre entsprechend dünner, auch ein Faktor 100. Alles wäre kleiner, das wäre ja dann energiesparender und wir würden auch unser kleines Leben genauso glücklich leben, würden wir nicht. Denn die Energien der chemischen Bindungen wären völlig anders. Also wir würden kleiner werden, aber es würde die normale Chemie nicht mehr funktionieren. Wenn wir da schauen in die Energie, also jeder erwachsene Mensch könnte im Fingerhut sich ausruhen, das ist klar, wäre ganz nett. In einem Objekt der Größe eines Fingerhuts, wir wären Faktor 100 kleiner, 1,5 bis 2 Zentimeter groß, aber wir würden nicht existieren. Die Energiewerte der chemischen Bindungen wären völlig anders, würden Leben unmöglich machen und wir sind froh, dass das Plancksche Wirkungsquantum, so wie die anderen Naturkonstanten, ganz genau den richtigen Wert hat. Sie sehen, bei den Bindungsenergien, da steht es halt auch drin. Da haben wir die Energie, mit der Elektronen gebunden sind und da ist im Nenner auch Plancksches Wirkungsquantum im Quadrat drin. Wir wären nicht da, wenn da was wackeln würde an diesem Quantum und auch alles würde kollabieren ohne Quantenmechanik. Da war schon erstes Wundern, Planck hat es hingenommen, hat weitergerechnet, hat den Nobelpreis gekriegt und Einstein kam in einer völlig anderen Welt, auch mit einer Überraschung, Relativitätstheorie, das ist eigentlich die letzte große Überraschung in der klassischen Physik, nennen wir es noch, die neue Physik mit Quantenmechanik und so weiter, das ist die moderne Physik. Relativitätstheorie, das war die letzte große Überraschung bisher in der klassischen Physik. Man hat nämlich festgestellt, kaum dass ich zu hohen Geschwindigkeiten gehe, werden die Dinge merkwürdig. Und der Anfang war eigentlich simpel. Man hat gewusst, dass Licht eine Welle ist, das ist nichts Besonderes. Was eine Welle ist, weiß jeder, der schon mal einen Stein ins Wasser geworfen hat. Der Stein fällt rein, es gibt ringförmige Wellen. Was eine Welle ist, weiß jeder, der schon mal gesprochen hat oder gehört hat. Sie empfangen momentan Schallwellen, periodische Dichteschwankungen in der Luft, die sich ausbreiten. Und wer Gitarre spielt, hat auf seiner Gitarrenseite eine Welle, dann wird es abgestrahlt als Schallwelle in die Luft. Wer eine Trompete spielt, hat eine stehende Welle in seiner Luftsäule oder in der Orgel genauso. Wir wissen, was Wellen ist und wir wissen auch, dass Licht eine Welle ist. Wellen haben viele Eigenschaften, die man überprüfen kann. Wellen machen Beugung, Wellen lassen sich überlagern, Wellen haben Periodizität in Raum und Zeit. Und wir können überprüfen, Licht ist eine wirkliche Welle. Wasserwelle auch, Schallwelle auch. Und wir wissen auch, jede Welle breitet sich im Medium aus, nichts Neues. Eine Schallwelle breitet sich in Luft aus und nicht absolut im Raum. Jeder, der in der Nähe einer Autobahn wohnt, kann ein Lied davon singen, dass sich die Welle leider nicht im absoluten Raum, sondern in Luft ausbreitet. Da ist der Auspuff und vom Auspuff aus gehen kugelförmige Schallwellen oder näherungsweise kugelförmige Schallwellen in die Luft. Wenn die Luft steht, dann weiß man genau, ich bin so und so weit von der Autobahn entfernt. Die Intensität der Welle geht mit dem Quadrat des Abstandes zurück. Wenn ich ausreichend weit von der Autobahn weggebaut habe, dann ist es ausreichend leise. Darauf habe ich mich damals verlassen, als ich mein Grundstück gekauft habe. Und jetzt passiert Folgendes. Es weht ein Wind vom Auspuff Richtung Haus. Ich sitze auf meiner Terrasse und natürlich breitet sich die Kugelwelle aus, aber die ganze Kugelwelle wird, während sie sich ausbreitet, mit der Luft auf meinen Balkon zugetragen. Jetzt ist der wirkliche Abstand, den ich vom Zentrum der Welle habe, geringer geworden, weil es weht die Welle mit dem ganzen Zentrum und den Ringen außenrum auf mich zu. Das ist so, wie wenn ich in ein Wasserbecken einen Stein werfe. Jetzt verschiebe ich das ganze Wasserbecken. Die ganzen ringförmigen Wellen verschieben sich in die Richtung, wo ich das Wasserbecken verschiebe. So verschiebt sich die Welle mit der Luft. Die Welle breitet sich nicht relativ zum Raum, sondern relativ zur Luft aus. Wenn die Luft weggeweht wird, wird die ganze Schallwelle weiter von mir wegbewegt und alles wird viel leiser. Und nachdem es quadratisch mit der Entfernung geht, ist der Effekt so drastisch. Wenn ich in der Nähe einer verkehrsreichen Straße wohne, ob der Wind dorthin oder von daher weht, das liegt daran, dass sich die Welle in einem Medium ausbreitet. Wasserwellen tun sie aus dem Teich das Wasser raus und sie werfen einen Stein raus. Sie haben natürlich auch keine Wasserwelle. Das ist eine Banalität. Tun sie von ihrer Gitarre die Gitarrenseiten weg und sie zupfen in die Luft, dann ist die stehende Welle auf der Gitarrenseite weg, die ist an die Gitarrenseite gebunden. Wenn wir aus diesem Raum die Luft evakuieren, hören wir nichts mehr. Übrigens, das ist der Grund, weshalb es im Weltall so still ist. Warum hören wir eigentlich von der Sonne nichts? Wir hören deshalb von der Sonne nichts, weil zwischen Sonne und Erde keine Luft ist. Sonst wird man das Rumoren der Eruptionen und so natürlich hören können. Aber da lässt sich nichts hören, weil da keine Luft dazwischen ist. Jetzt kommt eigentlich das Erstaunliche. Ja, warum sehen wir denn was von der Sonne? Wenn nichts zwischen Sonne ist, können wir auch nichts sehen. Denn Licht ist ja eine Welle. Eine Welle breitet sich in einem Medium aus. Und wenn zwischen Sonne und Erde gar kein Medium wäre, würde ja auch die Lichtwelle nicht zu uns kommen. Dann würden wir von der Sonne nichts hören und nichts sehen. Die Sonne hätte auch ein Problem, sie würde ihre Energie nicht loskriegen, die sie erzeugt, weil nämlich die Sonne gar nicht abstrahlen kann, wenn gar kein Medium ist, in dem sich eine elektromagnetische Welle, also eine Lichtwelle, ausbreiten kann. Wie soll dann eine Lichtwelle sich ausbreiten? Man hat gesagt, naja, mal Ruhe, keine zu große Sorge, auch für die Lichtwelle wird es das Medium geben, sonst würde sie sich ja nicht ausbreiten. Man hat das Lichtmedium mal hypothetisch Äther genannt und hat es anschließend gesucht. Wenn wir heute sagen, es wird über den Äther gesendet, meinen wir meistens über Rundfunk oder Fernsehen oder so, also über elektromagnetische Wellen, da schwingt noch im Volksmund diese überlieferte Vorstellung, keiner glaubt sie mehr, aber man hatte sie damals, der Lichtäther, in dem sich elektromagnetische Wellen ausbreiten, man hat ihn dann gesucht. Die Suche ist relativ einfach. Wenn ich in Luftrichtung oder gegen Luftrichtung mich bewege, ist es wie bei der Schallwelle. Wenn die an die Luft gebunden ist, dann muss ich mich nur relativ zur Luft bewegen und ich merke die Änderung in dem Wellenphänomen. Also mache ich das mit der Lichtwelle. Lichtwelle breitet sich relativ zum Äther aus. Dann bewege ich mich relativ zum Lichtäther. Relativ schnell, weil Licht ja auch schnell ist. Aber da haben wir Raumschiffe zur Verfügung, die mal mit 107.000 Kilometer pro Stunde vorwärts laufen und mal mit 107.000 Kilometer pro Stunde rückwärts laufen. Die Raumschiffe müssen wir uns gar nicht kaufen. Unsere Erde ist ein solches Raumschiff. Und da rasen wir im einen Halbjahr mit 107.000 Kilometer pro Stunde vorwärts auf unserer Bahn um die Sonne. Halbes Jahr später sind wir auf der anderen Seite und rasen mit 107.000 Kilometer pro Stunde rückwärts. Und jetzt bewegen wir uns doch dann relativ schnell zum Lichtäther. Ich kann auch ausprobieren, in Erdbewegungsrichtung, gegen Erdbewegungsrichtung und quer zur Erdbewegungsrichtung. Das haben Michelson und Morley gemacht. Eine ganze Stadt musste den Verkehr stillstehen lassen, damit die Experiment machen können. So sorgfältig wollte man das machen. Und der Befund war, Licht breitet sich in Bewegungsrichtung der Erde und quer dazu völlig genauso aus. Licht ignoriert, dass es ein Medium gibt. Licht breitet sich unabhängig von dem Medium aus. Elektromagnetische Wellen ignorieren jegliche Existenz eines Lichtäthers. Es gibt ihn offensichtlich nicht. Also wenn ich es in Materie, da gibt es Mitnahmeeffekte, unterschiedliche Brechungsindizes. Aber wenn ich im Vakuum Licht ausbreiten lasse, stelle ich fest, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist in Richtung der Erdbewegung quer zur Erdbewegung gegen die Erdbewegung. In allen Richtungen ist die Lichtgeschwindigkeit gleich und sie ignoriert völlig ein mögliches Medium, sprich es gibt kein Medium, in dem sich Licht ausbreitet. Das war eine Wahnsinnsentdeckung. Das war und ist bis heute die einzige Welle, die sich ohne Medium ausbreitet. Einfach so, Licht hat eine Besonderheit. Es ist einerseits eine völlig normale Welle, wie jede andere auch, eine ordentliche Welle. Aber auf der anderen Seite hat sie die ungewöhnliche Eigenschaft, sie breitet sich unabhängig von allen sonstigen Bewegungen immer mit derselben Geschwindigkeit aus. Da ist kein Lichtäther und das ist, wenn ich mit der schnellen Rakete mich bewege und ich lese da, es weht man nicht die Buchstaben weg. Wäre ja so, wenn ein Ätherwind weht, dann wird mir das weggeblasen. Ist nicht der Fall. Also Licht breitet sich ohne Medium aus, die Lichtgeschwindigkeit ist absolut und völlig unabhängig von Bewegungszuständen. Das war natürlich eine Sensation. Man hat es immer wieder nachgemessen mit dem Licht ferner Sterne, falls doch der Lichtäther an unserem ganzen Sonnensystem klebt oder irgendwie anders ist. Man hat alles Mögliche nachgeprüft. Und am Ende wusste man es gewiss, Licht breitet sich ohne Medium aus, obwohl es eine Welle ist. Und die Konsequenz, auch Lichtgeschwindigkeit ist jedem Beobachter gegenüber die gleiche. Und das ist schon erstaunlich. Die Konsequenz ist dann natürlich auch, dass, also wenn jetzt da Hermann Mühlich stünde und mir eine, oder magst du das kurz, mir einfach den Laserpointer entgegenhältst, vielleicht nicht direkt ins Auge, aber vielleicht irgendwie so hin. Und jetzt pointet der Laserpointer, point ihn ruhig mal irgendwo an die Wand. Und der vordere Punkt ist es ja, genau. Genau, da ist er. Jetzt bewegt sich, vielleicht ein bisschen niedriger, dass es nicht gerade ins Auge geht, jetzt bewegt sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zu, das ist klar. Jetzt mache ich Folgendes, ich besorge mir eine schnelle Rakete und rase jetzt mit meiner Geschwindigkeit auf das Licht zu. Dann ist klar, das Licht nähert sich mit mir mit Lichtgeschwindigkeit, ich nähere mich dem Licht mit meiner Geschwindigkeit, also nähern wir uns mit Lichtgeschwindigkeit c plus meine Geschwindigkeit V, ist ja klar. Ist bei zwei Autos auch so. Das eine fährt in die eine Richtung mit Tempo 100, das andere in die andere mit Tempo 50 Stundenkilometer. Beide nähern sich mit 150 Kilometer pro Stunde einander. Das ist ja das Problem beim Gegenverkehr. Und jetzt ist es mit Licht auch. So denken wir, das Licht nähert sich mir mit Lichtgeschwindigkeit. Ich nähere mich mit dem Licht mit meiner Geschwindigkeit. Also nähern wir uns mit der Summe beider Geschwindigkeiten. Mache ich mal das? Nein, falsch. Ich nähere mich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Ich kann dem Licht so schnell entgegenkommen, wie ich will, selbst mit fast Lichtgeschwindigkeit. Trotzdem nähern sich Licht und ich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Verkehrte Welt. Ich probiere das andere aus. Bitte? Werden wir gleich sehen. So ähnlich. Sie sind ganz genau auf der richtigen Spur. Das andere ist, ich renne dem Licht davon, natürlich nicht zu Fuß, das ist ein bisschen langsam, aber mit einer sagenhaft guten Rakete und das Licht sitzt mir im Nacken. Und dann denke ich, wenn ich fast Lichtgeschwindigkeit erreiche, dann wird das Licht eine lange Zeit brauchen, mich einzuholen, denn ich habe ja fast Lichtgeschwindigkeit und das Licht kann ja auch nur mit Lichtgeschwindigkeit mit mir hinterher. Ich bin auf der Flucht und das Licht wird mich erreichen, aber nachdem ich nahezu Lichtgeschwindigkeit habe, wird es schon eine Weile brauchen, bis es mich allmählich eingeholt hat. Denkste, das Licht kommt mit genau derselben Geschwindigkeit auf mich zu, egal ob ich davon renne oder aufs Licht zugehe. Und das ist eine verkehrte Welt. Was für verschrobene Schlussfolgerungen man ziehen könnte, das hätte jeder Mittelstufenschüler sich auf eine Papierserviette ausrechnen können. Hat keiner gemacht, weil man ja wusste, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Einsteins große Leistung war nicht, in der speziellen Relativitätstheorie eine komplizierte Rechnung zu machen, danke, sondern seine Leistung war, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Lichtgeschwindigkeit konstant ist, dann ist es eine komische Sache, über die wir uns wundern dürfen, aber die wir nicht ignorieren dürfen. Wundern schon, es ist ganz merkwürdig, aber Tatsache auch schon, Michelson und Morley haben sehr sorgfältig nachgewiesen und andere haben es nach ihnen immer wieder bestätigt. Es ist wirklich so, egal wie ich mich bewege, Licht hat immer die gleiche Geschwindigkeit, weil es die Welle ist, die sich ohne Medium ausbreitet. C gleich 300.000 Kilometer pro Sekunde, die Vakuumlichtgeschwindigkeit, ist eine Naturkonstante, die unabhängig davon ist, wie ich mich relativ zur Lichtquelle bewege. Und was jetzt rauskommt, na, Sie ahnen es schon, es ist eine verkehrte Welt. Und es kam ja schon diese Zwischenbemerkung, heißt es, die Zeit läuft anders. Es heißt, die Zeit läuft anders. Es heißt, die Längen werden verzerrt. Es gibt ganz merkwürdige Dinge. Diese 299, also knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde sind eine Naturkonstante und eine Naturkonstante, die unabhängig von dem ist, wie ich mich relativ zur Lichtquelle bewege. Und dann kommt tatsächlich genau das raus, was Sie da schon angedeutet haben, mit der Zeit ist irgendwas merkwürdig. Da gibt es das Zwillingsparadoxon und ich möchte sagen, das Zwillingsparadoxon ist nicht Science Fiction, sondern das würde wirklich und echt passieren, wenn wir die schnellen Raketen haben. Die haben wir halt nicht, deshalb können wir es nur rechnen. Aber ich werde gleich sagen, es gibt schon für andere Teilchen gibt es die schnellen Raketen im übertragenen Sinn. Also die Zwillinge machen Folgendes und wir dürfen glauben, das ist wirklich echt. Wenn wir die Raketen hätten, wird man es erleben. Die feiern, naja, Zwillinge wissen Sie schon, die feiern meistens zusammen Geburtstag. Und das heißt, die feiern am gleichen Tag ihren 20. Geburtstag, weil sie Zwillinge sind. Und von den jungen Leuten, manche sind mobiler als andere. Der eine sagt, ich mache eine Weltreise, also eine Universumsreise. Und ich komme in einem Jahr wieder, das ist so eine Auszeit im Universum, kaufe mir eine gebrauchte Rakete und dann geht es mal das Universum erkunden, Vollgas geben und mal raus. Ein Jahr später wieder zurück, beide haben so gesagt, wir kaufen uns die gleiche Quarzuhr, also heute ist dieses Datum unser Geburtstag, in exakt einem Jahr sehen wir uns wieder. Das hält ja auch ein. Fliegt weg, plant sich seine Zeit und seinen Treibstoff, lernt die Welt kennen und das Universum. Nach einem Jahr ist er wieder zurück, fliegt in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit und die er nie erreichen wird, aber kommt ihr zumindest nahe mit diesen guten Raketen. Und also kommt, stellt er eines fest, es sind beträchtliche viele Baumaßnahmen erfolgt. Die Häuser stehen viele noch da, manche auch nimmer. Es ist ganz viel gebaut worden in seiner Stadt. Und dann kommt ein alter Mann raus. Mein Vater, mein Großvater. Nee, was war sein Bruder? Der ist sowas von gealtert, das war erschreckend. Und dann sagt er noch, gut, dass du noch kommst. Ich feiere heute meinen 80. Geburtstag auf den Tag genau. Dann sagt er, wie bitte? Ich bin, ja, du wolltest doch zum 21. Ich komme zum 21. Geburtstag. Nee, sagt er. Und dann sagt der Junge zum Älteren, du schaust doch so alt aus. Dann sagt der Ältere zum Jüngeren, du schaust aber noch jung aus. Aber irgendwie erkenne ich dich wieder, du hast dich gar nicht verändert, 60 Jahre lang. Was hast du gemacht? Die einen sagen, Bewegung hält jung, aber das war es dann doch nicht. Zumindest nicht im gesundheitlichen Sinn. Es war tatsächlich so, in diesen 365 Tagen hat der jeweils 24 Stunden zu 3600 Sekunden gehabt und ungefähr einen Pulsschlag pro Sekunde ein Jahr lang. Und der andere hatte 60 mal so viele Pulsschläge gehabt, 60 mal so viele Sekunden, 60 mal so viel erlebt, 60 mal so viele Geburtstage gefeiert, nämlich nicht einen weiteren, sondern 60 weitere. Und jetzt begegnen sie sich noch. Wäre länger unterwegs gewesen, er hätte seinen Bruder nie mehr getroffen, er wäre gekommen zum 180. Geburtstag oder irgendwas, sie wären sich nie wieder begegnet. Und dann haben ganz viele gesagt, als Einstein das vorgerechnet hat, ja, ja, das ist ja eine Theorie. Aber in der Physik ist eine Theorie schon was Belastbares. Und nicht nur theoretisch, sondern auch sehr praktisch. Das hat man dem Einstein nicht so sehr geglaubt und es hätte ihn fast seine Karriere gekostet. Als der Einstein in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen werden sollte, war in einem an für sich größtenteils positiven Gutachten noch dieser Satz gestanden. In seiner Relativitätstheorie ist er zweifellos zu weit gegangen, aber ansonsten, schreibt man, ist der Einstein ein ganz vernünftiger Mensch, er ist aufgenommen worden. Erst als plötzlich eine Sonnenfinsternis war und das Licht der Sterne zu früh kam, hat man gemerkt, die andere Aussage E gleich mc Quadrat, die auch aus der Relativitätstheorie kam, ist richtig. Das Licht, die reine Energie, hat eine Masse. Und im Schwerefeld der Sonne wird plötzlich ein Lichtstrahl abgelenkt. Wie will der Lichtstrahl durch Gravitation abgelenkt werden? Der ist ja nur Licht. Ja schon, Licht hat ja auch keine richtige Masse, aber die Energie hat eine Masse. Und zwar nicht nur rechnerisch, sondern tatsächlich. Alles, was er rechnet, ist auch wirklich. Und so wirklich, wie es kaum jemand geglaubt hat. Und auf einmal kam das Licht, müsste noch dunkel sein. Das kam schon während der Sonnenfinsternis zu früh um die Ecke gebogen, ist im Schwerefeld der Sonne abgelenkt worden. Kurz danach gab es für Einstein den Nobelpreis. Sonst wäre es ihm wahrscheinlich wissenschaftlich erstmal bergab gegangen. So hat man plötzlich gemerkt, da ist was Wahres dran. Und wie wahr das ist, kann man jetzt bei jedem Transatlantikflug messen. Wir haben die schnellen Raketen oder die schnellen Eisenbahnzüge, von denen Einstein immer geschwärmt hat, nie bekommen. Wir sind immer noch ziemlich langsam, aber was wir mittlerweile seit Einstein bekommen haben, sind die guten Uhren. Wir können Atomuhren bauen mit sagenhafter Genauigkeit. Wenn man so eine Uhr in einen ganz normalen Linienflug über den Transatlantik von Frankfurt nach New York fliegen und wieder zurück, wir haben sofort ganz exakt die Verschiebungen der speziellen Relativitätstheorie plus, da möchte ich heute nicht eingehen, die Verschiebungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Beides kann man auf die x-te Kommastelle nachweisen. Die Flugzeuge sind schnell genug, um die Effekte messen zu können, weil unsere Uhren so genau sind. Und es ist tatsächlich die bewegte Uhr Frankfurt, New York und zurück. Der Anteil der absoluten, der speziellen Relativitätstheorie ist genau, was Einstein vorrechnet. Die Bewegung macht sie jünger. Zeit ist gar nichts mehr Absolutes, sondern was völlig Relatives. Ich denke, das wird keiner sich so richtig vorstellen. Und wie praktisch das ist, ohne dass es die meisten wissen, sind manche unter uns nur aufgrund der speziellen Relativitätstheorie heute hier. Wir alle haben so ein GPS, so ein Navigationssystem und manche haben es vielleicht heute früh benutzt. Das würde, wenn man die Relativitätstheorie ausschaltet, dort ist es ja so. Wir haben diese Navigationssatelliten in anderem Gravitationseinfluss, allgemeine Relativitätstheorie und in anderem Bewegungszustand, spezielle Relativitätstheorie. Das System würde völlig falsch gehen, kilometerweise pro Tag. Wenn man dann ein Stück wartet, dann landet man plötzlich versehentlich in Saudi-Arabien oder in Afrika, obwohl wir in Bad Mergentheim sein wollten, weil einfach über Zeit kumuliert Fehler sich eingeschlichen haben durch die Nichtbeachtung der Relativitätstheorie. Wir kaufen uns für 120 Euro im Elektronikmarkt ein GPS oder haben es schon in unserem Auto und in jedem einzelnen GPS ist diese graue Theorie einprogrammiert. Die ist gar nicht so theoretisch und so relativ, das ist absolut, was man da misst. Relativ sind die Bewegungszustände, aber absolut sind die Folgen, die wir davon haben. Und es passiert Erstaunliches, was wir so richtig in unseren Kopf nicht reinbringen. Ich möchte Sie mal ganz kurz, bitte entschuldigen Sie dieses, in die Vorlesung mitnehmen. Ich verspreche Ihnen außerdem Vertrauen, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Und dem Satz von Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck brauchen Sie und Einstein nichts. Wir haben eine Rakete und wir haben hier einen Lichtblitz, der geht in der Rakete bis zum Spiegel und wieder zurück. Der Abstand ist d, die Zeit, Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit, Zeit ist Weg durch Geschwindigkeit. Der Weg ist einmal d hin, einmal d zurück, also 2d. Die Geschwindigkeit ist c, Lichtgeschwindigkeit. Zeit im Raumschiff gemessen ist Weg durch Zeit, Weg durch Geschwindigkeit. Den gleichen Vorgang beobachten wir mal von außen, während das Raumschiff vorbeifliegt am Weltraumbahnhof. Also Raumschiff ist hier, Licht wird ausgesandt. Raumschiff ist in der gestrichelten Position, Licht ist am Spiegel, Raumschiff ist da, das Licht kommt wieder zurück. Während das Licht rauf runter geht, geht das Raumschiff von links nach rechts. Und jetzt tun wir mal von außen beschreiben, was wir sehen. Wir vom Weltraumbahnhof sehen, hier hat das Licht geblitzt, hier ist es zum Spiegel gekommen, hier wieder zurück. Rechtwinkliges Dreieck, diese Seite ist D im Raumschiff, diese Seite ist die Strecke, die das Raumschiff zurücklegt, Geschwindigkeit mal die halbe Laufzeit des Lichts, nämlich die Laufzeit vorwärts, dann muss es nochmal zurück. Und diese Seite ist der Weg, den das Licht zurücklegt. Das ist ganz einfach. Das Licht ist, egal von wo wir es beobachten, immer mit c unterwegs als Lichtgeschwindigkeit. Und die Zeit, die wir außen messen, ist delta t halbe vor, delta t halbe zurück. Und wir merken schon, wenn wir den Pythagoras nehmen, diese Seite Quadrat plus diese Seite Quadrat gibt die lange Seite Quadrat, setzen wir ein. Und wir bekommen, die Zeit im bewegten Raumschiff ist die Zeit im ruhenden Raumschiff, im ruhenden Beobachter am Weltraumbahnhof mal einen Faktor. Ein Faktor kleiner als 1. Das heißt, es ist tatsächlich so, in der Rakete läuft die Zeit langsamer ab. Und alles, was wir gebraucht haben, ist die Glaubensannahme, wir haben dem Experiment vertraut, C gleich konstant. Und wer dem Experiment nicht vertraut hat, hat das Experiment nochmal gemacht, dann hat er dem Experiment vertraut. Es gibt keinen Grund anzunehmen, so viele haben es nachgeprüft, weil sie es kaum glauben konnten. Und so ist es in der Naturwissenschaft. Was man nicht ganz glauben kann, muss man nachmessen. Wenn es dann ganz viele gemessen haben, dann setzt sich allmählich die Meinung durch, jetzt glaube ich es einfach, ohne es selber gemessen zu haben. Also ich habe es noch nicht gemessen, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, aber halt so arg viele vor mir. Und dann haben wir den Pythagoras gebraucht, einfache Geometrie. Und jetzt haben wir alle, also wenn Sie irgendwann mal jemand beeindrucken wollen auf einer Party, dann zücken Sie so ein kleines Zettelchen und sagen, ich rechne mal kurz die Zeitdilatation vor. Das macht sicher Eindruck, aber es ist nur ein rechtwinkliges Dreieck gewesen. Ja, und was sind die Folgen? Ist es alles nur Theorie? Ja, wir messen es auf dem Transatlantikflug. Wir haben aber mittlerweile auch schnelle Raketen. Es gibt Myonen, ganz schnelle Teilchen, die fast Lichtgeschwindigkeit fliegen und die eine innere Uhr haben. Die haben eine Halbwertszeit, die zerfallen nach aberwitzig kurzer Zeit, ist nur noch die Hälfte von denen da. Jetzt messen wir die Myonen in oberen Schichten der Erdatmosphäre, die aus dem Weltall auf uns eingestrahlt kommen. Und wir messen sie weiter unten. Die Geschwindigkeit ist knapp Lichtgeschwindigkeit, also wissen wir, welche Zeit sie brauchen, von oben nach unten. Und wir wissen, die meisten sind in der Zeit zerfallen, denn die leben so kurz. Und am Ende stellen wir fest, es kommen unten viel zu viele an. Lebenszeit, bis die Hälfte zerfallen ist, 2 Mikrosekunden. 30 Stück sollten auf einer gegebenen Zeit und Fläche ankommen. Und 35 Millionen kamen an. Was ist da los? Die haben doch eine innere Uhr. Aha, aber sie fliegen ja fast Lichtgeschwindigkeit und die innere Uhr geht wie die ganze Physik und wie alles langsamer, wenn sie nahe an der Lichtgeschwindigkeit sind. Und wenn man das mit einberechnet, dann passt es vollkommen. Durch die hohe Geschwindigkeit läuft die innere Uhr dermaßen langsam, dass sie zwar die 2 Mikrosekunden Zerfallszeit haben, aber die 2 Mikrosekunden vergehen bei denen halt viel langsamer als bei uns. Und so sind alle Aussagen, die die Relativitätstheorie, die spezielle, bisher gemacht hat, nachgeprüft. Und wie gesagt, manche sind schon im GPS-Navi längst integraler Bestandteil unseres Alltags geworden, ohne dass wir lange drüber nachdenken. Auch die Länge kontrahiert in Bewegungsrichtung, wenn man verkürzt. Das heißt, wenn die Lichtgeschwindigkeit 10 Kilometer pro Stunde wäre oder 3 Kilometer pro Stunde, wir würden es alle wissen, wenn wir etwas schneller unterwegs sind, dann wären wir in Bewegungsrichtung verkürzt wie Pappkameraden. Sagt der eine, du bist aber heute platt. Dann sagt der andere, ja, ich habe es auch ein bisschen eilig. Und der Zug wird plötzlich, während er fährt, immer kürzer und wenn er stehen bleibt, entfaltet er sich in die volle Länge. Für die, die mitfahren, hat er natürlich schon immer die volle Länge gehabt. Wir merken ganz wirre Dinge, aber diese wirren Dinge, die wir nicht in den Kopf bringen, ist Realität, wir können es nachmessen. Auch die Gleichzeitigkeit, was ist denn gleichzeitig? Das ist bei nicht am gleichen Ort befindlichen Ereignissen relativ. Addition von Geschwindigkeiten. Lichtgeschwindigkeit plus Lichtgeschwindigkeit gibt Lichtgeschwindigkeit. Da nähern sich zwei, der eine hat nahezu Lichtgeschwindigkeit, der andere hat nahezu Lichtgeschwindigkeit und die rasen aufeinander zu, denken wir fast doppelte Lichtgeschwindigkeit. Nein, die nähern sich mit nie mehr als einfacher Lichtgeschwindigkeit. Es gibt ein Additionstheorem, die Addition von zwei Geschwindigkeiten führt nie auf mehr als Lichtgeschwindigkeit. Es ist schon faszinierend. Und dann am Ende hat man 1910 die eindrucksvolle Bestätigung Einsteins Vorhersage bei der totalen Sonnenfinsternis. Das Licht bog um die Ecke, also ist abgelenkt worden im Schwerefeld der Sonne. Und 2 Jahre später schon der Nobelpreis für Einstein. Er war rehabilitiert. Alle haben gemerkt, da ist was Wahres dran. Und dann war das Komitee doch ein bisschen feige, würde man sagen. Man hat zur Sicherheit dem Einstein den Nobelpreis nicht für seine Relativitätstheorie gegeben. Das war noch zu heiß. Sondern er hat noch mehr gute Dinge getan. Dann hat man ihm, wie man im Brockhaus nachlesen kann, das Nobelpreiskomitee hielt es dennoch für gerade die Verleihung des Nobelpreisträgers für Physik des Jahres 1921 an Einstein nicht für die Aufstellung der Relativitätstheorie zu vergeben, sondern für seine Beiträge zur Quantentheorie. Das war noch ein bisschen sicherer, wenn auch sehr revolutionär. Etwas zu verstehen, wir merken es, heißt sich an etwas gewöhnt zu haben. Jedes kleine Kind hat sich an das Wunder der Gravitation gewöhnt und staunt nicht mehr drüber. Wir haben uns nicht an die Relativitätstheorie gewöhnt, weil halt das so weit von unserem Alltag weg ist, das haben wir nicht gemerkt. wer die Relativitätstheorie bei Lichtgeschwindigkeit 5 Kilometer pro Stunde, wir alle wüssten es, wenn wir schneller als 5 Kilometer pro Stunde wären, wir gehen wie gegen eine Mauer, wenn wir weiter beschleunigen. Unsere Masse nimmt ständig zu, aber wir werden kaum mehr schneller. Und wir würden Wundersames bemerken, eben all diese Dinge, wir bemerken sie nicht, unsere Atomuhren schon und unser Navi natürlich auch. Eine Sache ist längst nicht unmöglich, ich glaube, die Botschaft nehmen wir mit, nur weil ich mir sie nicht vorstellen kann. Unser Vorstellungsvermögen ist begrenzt, unser gesunder Menschenverstand ist eingenordet auf Alltagsphänomene. Worüber ich mich wundern müsste, wundere ich mich nimmer, weil ich mich daran gewöhnt habe. Eigentlich, Einstein sagt mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Leute, die sich über alles wundern und die sich über nichts mehr wundern. Und er gehört zu denen, hat er gesagt, die sich über alles wundern. Es ist eigentlich alles, was wir sehen, erstaunlich. Nur manche Sachen, über die haben wir es verlernt, uns zu wundern, weil sie uns so gewohnt geworden sind. Andere Sachen, die sind auch nicht wunderbarer und wundersamer, aber wir wundern uns drüber, weil sie eben jenseits unseres Alltags sind. Die Quantenmechanik, weil sie zu klein ist, die Relativitätstheorie, weil sie zu schnell ist. Und da wundern wir uns noch drüber. Je tiefer wir in die Geheimnisse der Natur eindringen, desto größer wird unsere Ehrfurcht vor Gott. Dieses Zitat von Einstein, das trifft schon zu. Und auch, sagen wir mal, desto mehr relativieren wir auch unser eigenes Denken. Die Offenheit für die Wirklichkeit ist doch eine wertvolle Sache, die wir uns immer wieder antrainieren müssen, denn wir sind doch immer den Alltag gewöhnt und denken dann manchmal sehr eng, wo wir breiter denken müssten und offener sein müssten für Ungewohntes, was genauso wirklich ist wie das Gewohnte. Aber es wird noch schlimmer. Relativitätstheorie, das war jetzt der milde Einstieg, jetzt kommen die harten Dinge. Welle-Teilchen-Dualismus. Da wird es schon ganz erstaunlich, Licht ist eine Welle, das haben wir gerade begriffen, eine sonderliche Welle, weil es keinen Träger, kein Medium hat, aber eine echte Welle. Und dann kommt plötzlich die Aussage, ja, Licht besteht aus Lichtquanten, aus Lichtteilchen, die da einschlagen portionsweise. Und wer es nicht glaubt, mag es nachprüfen. Ich mache einen ganz empfindlichen Detektor für Lichtenergie, der misst die Lichtenergie pro Sekunde. Und ich habe eine Lichtquelle, die ist stabil. Jetzt durch einen Graufilter hin, der blockiert mir 90% des Lichtes. Kommen nur noch 10% durch. Also zeigt der Detektor die Hälfte an als ein Zehntel an als Energiefluss. Nächster Graufilter, nochmal ein Zehntel, zeigt also Zehntel mal ein Zehntel, ein Hundertstel an. Noch ein Graufilter, ein Tausendstel an Licht kommt pro Sekunde durch. Noch ein Graufilter, noch einen. Mein Messgerät für Lichtintensität pro Sekunde, die Energie, die in einer Sekunde kommt, der wird immer kleiner in seinem Zeigerausschlag und plötzlich passiert Erstaunliches. Wenn ich ganz schwach das Licht aufdrehe, plötzlich schlägt er einmal kräftig aus, da kommt ein Lichtquant an, eine Portion, dann geht er wieder auf Null. Auf einmal schlägt er zweimal hintereinander aus, kamen zwei Lichtquanten an und dann kommt mal gar nichts an und dann kommen wieder drei und wieder eins. Und wenn wir den nächsten Graufilter reintun, dann sind die Portionen, die ankommen, genauso groß. Nur zehnmal weniger häufig. Aber da wird es dann so, wenn wir ganz fein messen, ganz geringe Lichtmengen, sie kommen nicht mehr als Lichtstrom an. Das, was wir als Lichtstrom betrachtet haben, das war eine Fülle von Teilchen, Milliarden pro Sekunde. Und wenn wir es abschwächen immer weiter, kommen nur noch einzelne an. Und dann gibt es am Schluss ganze Sekunden, in denen kam kein einziges Lichtquant an. Die eingestrahlte Energiemenge war identisch null. Und auf einmal nach 10 Sekunden plötzlich kommt eine Portion, volle Portion, grünes Licht. Je nach Lichtfarbe ist die Portion unterschiedlich groß. Kommt eine volle Portion Licht, dann ist wieder ein paar Sekunden dunkel. Wenn wir noch einen Filter reinschieben, wird eben die Portion bleibt immer gleich. Nur die Zahl der Portionen, die pro Sekunde kommt, wird seltener, eben wieder ein Faktor 10 seltener. Licht besteht wirklich aus Lichtquanten. Man kann sogar Lichtquant gegen eine Platte schleudern, das wird reflektiert. Man kann eine Kanone für Lichtquanten bauen. Sie wissen ja, wenn ein Geschoss von einer Kanone abgefeuert wird oder von einem Geschütz, dann gibt es einen Rückstoß. Geschoss wird nach vorne abgefeuert, der entgegengesetzt gleiche Impuls, es gibt einen Rückstoß fürs Geschütz und den kann man messen. Geschütze für Lichtquanten heißen Atome oder Moleküle, die können angeregt werden, dann feuern sie einen Lichtquant ab und wir merken den Rückstoß. Das Lichtteilchen hat eine ganz bestimmte Masse und von der Energie fehlt ein bisschen was, das geht in den Rückstoß des abfeuernden Moleküls. Man kann alles Mögliche machen, was man mit Teilchen machen kann. Es hat eine Masse, es hat einen Impuls, es hat eine Geschwindigkeit, es kann auftreffen und reflektiert werden. Und wie beim Fußball, der einen Stoß an die Wand überträgt, so überträgt auch ein reflektiertes Lichtteilchen einen Stoß auf den Spiegel. Man kann sogar eine Windmühle bauen, bei der man nicht irgendwas Kugeln dagegen prasseln lässt, sondern Lichtteilchen, und die treiben eine Windmühle an, nicht mit Wind, sondern mit Licht. Licht erzeugt einen Druck durch seine Stöße, und wenn man genau schaut, es waren lauter einzelne Teilchen, und wie bringe ich es zusammen? Es gibt das Konzept der Wahrscheinlichkeitswelle, aber letztlich ist es nur was Deskriptives, was beschreibt und nicht erklärt. Ich bleibe vor dem Rätsel, ist Licht denn Welle oder ist es Teilchen? Ich denke, wenn man in der Theologie wäre, würden sich möglicherweise zwei theologische Richtungen ausbilden. Die Welleisten, die sagen, Licht ist eine Welle. Und die werden immer neu bestätigt. Jedes Experiment, das sie machen, ob es eine Welle ist, wird eindrucksvoll bestätigt. Ich kann fragen, alle Eigenschaften einer Welle abprüfen, das Licht erfüllt alles mit Note 1. Licht ist eine einwandfreie Welle. Und die Welleisten würden immer fester von ihrer Überzeugung beseelt sein, sie haben Recht. Und man muss sagen, sie haben ja auch Recht. Nur ihr verächtlicher Blick auf die Teilchenisten, die glauben, dass Licht im Ernsten Teilchen ist, der war Unrecht. Denn die Teilchenisten, die probieren alles, was man von einem Teilchen in Erfahrung bringen kann, und die werden immer neu bestätigt. Licht ist ein Teilchen, alles, was man an einem Teilchen überprüfen kann, Masse, Geschwindigkeit, Impuls, örtlich an einem bestimmten Ort und all diese Dinge, man kann das überprüfen, Licht ist wirklich ein Teilchen. Jetzt fangen die an, die Licht als Teilchen haben, die bauen wunderbare Sachen, die machen Quantenemitter, das Herz eines Lasers, die können stimulierte Emissionen machen, die machen wunderbare Dinge, aber sie haben noch nie eine Linse gebaut, sie haben noch nie einen Spiegel gebaut, sie glauben nicht an Linsen und Spiegel, denn sie wissen ja, Licht ist Teilchen. Da sind die Welleisten schon besser. Die bauen Spiegel, die bauen Linsen, die bauen Mikroskope, die bauen Brillen und Kontaktlinsen, das alles funktioniert wunderbar. Sie werden immer neu bestätigt, wir haben recht. Allerdings, die Teilchenisten werden auch immer neu bestätigt, wir haben recht. Allerdings, einen Laser haben sie beide noch nicht gebaut, denn denen, die haben die Quantenemission, die stimulierte Emission, aber sie können keine Spiegel bauen. Sie könnten es, aber sie glauben nicht, dass das Licht eine Welle ist. Sie können auch keine Linsen bauen, denn sie glauben nicht, sie können es, aber sie bauen keine, weil sie ja nicht glauben, dass Licht eine Welle ist. Die da drüben glauben nicht, dass Licht ein Teilchen ist, die bauen das Herz des Lasers nicht rein, die können fokussieren, spiegeln, die können alles tun, aber die stimulierte Emission als Quantenprozess, das glauben die nicht. Wie ist es pragmatisch? Wir wissen nicht, wie wir es gedanklich zusammenbringen, aber wir wissen, es ist eine verbriefte Tatsache, Licht ist Welle. Es ist eine verbriefte Tatsache, Licht ist Teilchen. Und wenn ich auf beides vertraue, kann ich wunderschöne Dinge machen. So ein Laser, wie ich ihn in dem Laserpointer habe, der funktioniert, wenn ich beides zusammenbringe. Warum sage ich das so ausführlich? Ich denke schon, es kann uns ein bisschen zu denken geben, dass manchmal Dinge sind, die wir in unserem Denken nicht zusammenbringen und die beide richtig sind. Da gibt es so manche Beispiele, wenn man in das geht, was uns zu hoch ist, Prädestination, Jahrhunderte von schlauen Menschen haben sich schlaue Gedanken gemacht, wenn Gott denn die Zeit überblickt, hat er ja die Zukunft schon im Blick, wie kann ich dann in der Gegenwart frei entscheiden? Und dann haben wir uns unsere Gehirne verknotet, nicht nur ich, sondern wir alle und viele, viel schlauere Leute, noch viel intensiver. Entweder sind uns nicht genügend schlaue Leute geboren worden oder noch kein einziger übrigens, oder aber es ist zu hoch für uns. Es gibt Dinge, die wir denkerisch, anschaulich nicht zusammenbringen, aber das eine ist wahr, das andere ist wahr. Und wenn ich beides lebe, wenn ich sage, ich vertraue aufs eine und ich vertraue aufs andere, dann kann ich viele schöne Dinge tun und auch leben, ohne dass ich alles zusammenbringen muss. Ich bin doch nur ein Mensch. Vielleicht ist es so ein kleiner Hinweis auf unser begrenztes Vorstellungsvermögen und dass die Grenze unseres Vorstellungsvermögens nicht die Grenze der Wirklichkeit ist, der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit, die ich messen kann. Und wie viel mehr erst Gottes Wirklichkeit, die noch höher ist. Und wo wir es schriftlich haben, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich bin überzeugt, das sind viele Dinge, die sind uns entgangen, weil wir nicht gut nachgedacht haben, aber es sind noch mehr Dinge, die sind uns entgangen, weil sie zu hoch für uns sind. Und dann einfach sagen, ich lasse es stehen, ich vertraue drauf, auch wenn ich nicht alles zusammenbringe, dann entwirrt sich plötzlich die Prädestination. Ich nehme zur Kenntnis, dass das ein interessanter Gedankengang ist, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass wir nur Menschen sind, die noch nicht mal Welle und Teilchen zusammengebracht haben, aber damit glücklich leben können, indem wir auf Tatsachen vertrauen, die wir nicht gedanklich zusammenbringen. Ich vertraue, weil es solide überprüft ist, der Teilcheneigenschaft, und ich vertraue, weil es solide überprüft ist, der Welleneigenschaft. Und wenn ich beiden vertraue, dann entwickle ich den Laser nicht umsonst. Die Leute, die das gemacht haben, die haben ja beiden vertraut, als sie begonnen haben, ihn zu entwickeln. Und dann kam ein spannendes Teil raus. Der die Lasergleichung aufgestellt hat, Nobelpreisträger, ist übrigens auch Christ. Und er hat auch den Begriff narrow-minded, diesen künstlich eingeengten Gedankenhorizont im Gespräch gebracht. Der hat so schmunzelnd gesagt, they think we are narrow-minded, dass man Gott glauben. Und dann hat er gemeint, aber they are narrow-minded. Die denken gar nicht, dass es Gott gibt. So der Gedanke, wir sind oft so eingeengt auf unsere Gedanken und sind dann gar nicht mehr offen für Gottes Welt, die natürlich höher ist, als was wir uns denken können, aber nicht weniger real. Die Relativitätstheorie ist real, der Welle-Teilchen-Dualismus ist real, so real, dass ich das eine als Navi kaufen kann und das andere als Laserpointer. Gegenstände unseres Alltags, die durch gedankliche Grenzüberquerungen sind, wo man einfach sagen, wir nehmen die Tatsachen, wie sie sind, alles anschaulich muss nicht sein. Das ist die Lichtmühle. Wenn man die billige kauft, dreht sie sich falsch rum, weil sie immer noch durch Gasdruck getrieben wird. Wenn man die teure kauft, dreht sie sich richtig rum, wird von der spiegelnden Seite angetrieben, dort, wo die Lichtquanten reflektiert werden. Grenzen des Vorstellungsvermögens, der Gipfel. Heisenbergsche Unschärferelation, Abschied vom Determinismus, Gott würfelt doch. Entgegen allem, was Einstein je geglaubt hat, in der kleinen Welt regiert der Zufall, und zwar der Blinde. Wir waren alle gewöhnt bis dahin, dass alles deterministisch und scharf ist. Im Prinzip könnte ich die Welt vorausberechnen, ich müsste nur die Anfangsbedingungen können. Natürlich kann die niemand. Die Chaostheorie macht auch sehr deutlich, wie ganz winzige Abweichungen, ein Schmetterlingsflügel von einem Schmetterling in Kalifornien kann im Worst Case das Wetter auf dem Globus kippen. Es ist halt so eine lange Kette von Kausalität und eine winzige Änderung kann gleich riesige Folgen haben. So wie ein Zug, der an einer Stelle zufällig die falsch gestellte Weiche hat, je länger er fährt, desto deutlicher wird die Abweichung von dem, was sein sollte, nur weil die Weiche ein wenige Meter großes Objekt falsch gestellt war. Das ist nur ein Bild, wie komplexe Systeme durch ganz kleine Änderungen der Anfangsbedingungen völlig andere Wege nehmen können. Aber das ist nicht das, wovon wir reden. Wir reden davon, nicht, dass wir es nicht beliebig genau rechnen können, weil wir halt nicht so genau die Anfangsbedingungen haben. Er redet davon, dass prinzipiell es unscharf ist und prinzipiell keine in der kleinen Welt gewisse Aussagen nicht getroffen werden können. Und dann nehmen wir wieder einen Lichtstrahl und dieses unglaubliche Experiment. Dann nehmen wir einen Laser, aus dem Laser kommt Licht raus. Das Licht besteht aus Lichtquanten und jedes Lichtquant nimmt seinen Weg. Wenn die alle Kerzen geradeaus gehen, gibt es überhaupt keinen Grund, um die Ecke zu gehen, denn die gehen ja alle geradeaus. Plötzlich kommt ein Spalt, der ist breit genug, dass ein Lichtquant durchgehen kann. Das Lichtquant stößt nicht an. Und auf einmal, nach dem Spalt, geht eines ordentlich geradeaus, wie wir es wollten. Eines biegt scharf nach links ab, völlig ohne Grund. Dass das dahinter kommt, biegt ein bisschen nach rechts ab. Die machen alle, was sie wollen. Und bei keinem einzigen können wir vorhersagen, was es tun wird. Die kommen alle exakt die gleiche Bahn und es ist exakt die gleiche Sorte von Lichtquanten. Da gibt es nicht schöne und weniger schöne, sondern die sind alle völlig gleich und sie machen alle völlig Unterschiedliches. Milliarden von Lichtquanten, jedes geht seinen persönlichen, völlig willkürlichen Weg, wie ein Würfelspiel. Nur in der Summe machen sie das Richtige. Wenn ich Milliarden von Lichtquanten durchtue, kriege ich jenes Beugungsbild am Spalt, das ich erwarten würde, wenn das Licht eine Welle ist. Woher wissen die, was man im Durchschnitt richtig tut? Warum tut es das Einzelne falsch? Wir nehmen zwei Spalte und lassen das Licht sich überlagern. Lichtwellen können sich überlagern. Wellenberg plus Wellenberg verstärkt sich. Wenn ich das Licht im Gegentakt schwingen lasse und Berg auf Tal lasse, dann löscht sich das aus. Das eine geht rauf, das andere geht runter, gibt insgesamt Null. So kriegen wir Überlagerungsbilder. Wenn ich jetzt Lichtquanten durch zwei Spalte gleichzeitig gehen lasse, die überlagern sich, gibt ein Muster. Was ist, wenn ich das Licht so weit abschwäche, dass nie gleichzeitig zwei Lichtquanten unterwegs sind? Dann können die sich ja gar nicht überlagern, dann wissen die ja voneinander nicht. Ist eines erzeugt worden und wieder hat sein Leben ausgehaucht, ist absorbiert worden und dann erst ist das nächste erzeugt worden. Die sind sich nie begegnet, die können sich gar nicht überlagern, dann kann es keine Interferenz mehr geben, dachte man. Und man stellt fest, nein, die überlagern sich, als ob sie gleichzeitig unterwegs waren. Es ist völlig irrelevant, ob ich immer zu einem Zeitpunkt nur ein Lichtquant mache, ist verrückt. Und dann hat man gemerkt, das Licht merkt den benachbarten Spalt. Ja, wie kann es den merken, wenn es gar nicht durchgeht? Es kann ja nur durch einen Spalt gehen. Nein, muss man sagen, nach allem, was wir heute verstehen, das Licht geht immer durch zwei Spalte. Man kann gar nicht sagen, es ist durch den einen oder durch den anderen gegangen. Es ist inhärent ein Gesamtphänomen. Das Licht zieht die zwei Spalte, obwohl es nur durch einen durchgeht. Man kann gar nicht sagen, durch den ist es durchgegangen. Wenn ich einen Spalt zumache, plötzlich wird das ganze Phänomen anders. Das Licht zieht inhärent den zweiten Spalt mit. Eine ganz kuriose Sache. Dann hat jemand gesagt, nehmen wir ein Licht, nehmen wir Elektronen. Das sind solide, massehaltige Partikel, da wird die Welt normal sein. Plötzlich passiert mit den Elektronen das Gleiche. Die Elektronen haben auch Teilcheneigenschaften und gleichzeitig Welleneigenschaften. Das hat man nicht vermutet. Bis auf De Broglie, der ist berühmt geworden, indem er Materiewellen erstmal postuliert hat. Und er hatte sehr recht. Ich kann ganze Mikroskope bauen, indem ich statt Lichtwellen Elektronenwellen nehme. Ich betrachte das Elektron als Welle und mache ein Transmissionselektronenmikroskop daraus. Ganz kurze Wellenlänge und das Elektron verhält sich wie eine Welle. Elektronen überlagern sich, löschen sich aus, wo man sagen, ja, was ist denn da los? Nee, es ist eine Welle. Und selbst beim Elektron kann ich am Ende nicht mehr sagen, das ist rechts durch den Spalt oder links durch den Spalt. Jetzt nehmen die Leute solide Atome. Auch da funktioniert es. Und jetzt ist man dabei zu überlegen, können wir ganze Bakterien nehmen? Vermutlich wird es da auch funktionieren. Wir sind mit der Apparatur ganz kleines bisschen mit beteiligt an einem Experiment in der Zeilinger Gruppe und seinen Kollegen in Wien, wo man sagt, man möchte mit ganz großen Materieteilchen das mal ausprobieren. Und es sind so schräge Dinge, die da rauskommen und auch wirklich. Etwas zu verstehen heißt doch, sich an etwas gewöhnt zu haben. Und wir müssen uns noch an vieles gewöhnen, was wir nicht so richtig verstehen. Eine Sache ist längst nicht unmöglich, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Und ich denke, wenn das schon für die Natur gilt, für das, was wir mit unseren Messgeräten nachprüfen können, wie viel mehr für den, der sie geschaffen hat. Wie oft haben wir diskutiert und überlegt heute und gestern, was wird alles wie vorzustellen sein? Und wir merken, naja, unser Vorstellungsvermögen ist schon der Haken an der Sache, das, was unzulänglich ist. Und wir dürfen gewiss wissen, dass es viele Dinge gibt, die sehr wahr sind, sogar sehr messbar, ohne dass sie unserem Vorstellungsvermögen entsprechen oder ohne dass wir sie je vorstellen können. Wir spüren die Grenzen. Die Grenze am Zeitnullpunkt, wir können nicht zurückschauen, dort, wo die Zeit geschaffen wurde. Die Grenze unseres Universums, keiner kann rausgucken. Und die Grenze unseres Vorstellungsvermögens, vielleicht die gravierendste und tiefliegendste Grenze, wo wir sehen, unser ganzes Denken ist begrenzt. Und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn der große Gott mit den großen Gedanken in unser kleines Denken und in unsere kleine Welt kommt und mit Menschenworten zu uns spricht. Wenn wir so wichtig ihm geworden sind, dass man seine Liebe sieht, er lässt sich ans Kreuz nageln. Und dass man seine Liebe sieht, er demütigt sich auf Menschenniveau, geht runter zu uns, spricht unsere Sprache, stellt sich vor uns hin und sagt zu den Kindern, die damals nicht viel gegolten haben, sagt zu den Kindern, lasst die zu mir kommen, denn denen gehört das Reich Gottes. Wir dürfen mit unseren kleinen Möglichkeiten zu dem großen Gott kommen, ohne Dolmetscher, weil er es in unsere Sprache übersetzt. Die Schatten des einen an der Wand, ich habe das ja mehrfach zitiert von meinem Karlsruhe-Kollegen, diese großen Schatten, die wir doch nicht übersehen und doch wir werden aus unserer Sicht nur die Schatten sehen und selbst da werden wir unsere Grenzen haben. Vielleicht geht es uns wie den zwei Ameisen, die auf der Suche nach Menschen waren. An einem schönen Herbstnachmittag auf dem Gartenstuhl, da sitzen welche, hat man gehört. Dann machen sich die beiden Ameisen auf den Weg. Sie krabbeln korrekt das Stuhlbein hoch, gehen dann die Hand entlang, auch immer auf der Suche nach Menschen. Aber wo man hinschaut, die sehen nur Haut. Dann gehen sie den Unterarm entlang, bis zum Ellenbogen kommen sie, aber sie finden keinen Menschen. Sie gehen wieder zurück, Ellenbogen, Unterarm, Handgelenk, Hand und dann den Gartenstuhl, kommen heim, nee, da saß keiner. Sie waren den Menschen so nah und trotzdem sind sie ihm nie wirklich begegnet. Vielleicht ist es so ein ganz kleines Bild, wir können Gott so nah sein und doch so fern. So fern, das ist alles so hoch für uns, wir können es nicht kapieren, wir merken an der modernen Physik ein Stück weit, und für mich ist es schon ein wichtiges Bild, merken ein Stück weit, wie begrenzt unser Denken ist. Gerade in der Zeit, wo wir so viel wissen, wissen wir auch so viel über unsere Grenzen. Auch über die prinzipiellen Grenzen, wo wir sagen, das sind denkerische Hürden. Wir können es nur annehmen, wir können dem nur vertrauen, wir können es nur zur Kenntnis nehmen. Und das ist auch schon gut, das hilft uns sehr viel weiter, aber wir werden nie die großen Erklärer sein. Und so auch mit den Ameisen, sie sind den Menschen nie begegnet. Der Mensch müsste auf Ameisenniveau kommen. Gott hat es gemacht. Gott ist auf Menschenniveau kommen und auf einmal kann eine Begegnung stattfinden mit dem großen Gott, der das Universum gemacht hat. Wir können ihn nicht sehen, wir sehen erst mehr als die Schatten, als Gott aus den Schatten rausgetreten ist. Als Gott sich uns gezeigt hat und in Menschensprache das übersetzt hat. Die Botschaft der Bibel, Gott wird in Jesus Christus Mensch und kommt in unser kleines Denken. Wir bleiben in unserem kleinen Denken verhaftet und es ist gar nicht schlimm. Wir sind in Gottes liebender Hand. Wie Einstein mal sagt, ich bin tief berührt von der leuchtenden Figur des Nazareners, und er sagt, niemand kann das Evangelium lesen, ohne die tatsächliche Anwesenheit Jesu zu spüren. Bei allen unterschiedlichen Glaubensstatements, die er abgegeben hat, es war wohl beim Bibellesen auch ein persönliches Glaubenserlebnis bei ihm. Ich lasse mich darauf ein und ich merke plötzlich, der Ewige, den ich nie erfassen kann, kommt in mein kleines Leben. Dann werden plötzlich große Fragen klein. Ich merke, die Prädestination, die mag Jahrhunderte die Menschen beschäftigt haben, ich habe keine Musterlösung, aber ich brauche sie vielleicht auch nicht. Nicht der Mensch wurde Gott, sondern Gott wurde Mensch. Nicht ich werde zum Halbgott, sondern er kommt runter in meine kleine Welt. Nicht wir wollen uns anmaßen, Gottes große Pläne in unsere kleinen Gedanken zu bringen. Das schaffen wir nie, wenn wir nicht mal in der Lage sind, unsere kleinen Naturgesetze in unsere kleinen Gedanken zu bringen. Das haben wir ja gerade so ein paar Probleme gehabt, wir alle, denke ich. Ich glaube, da ist niemand, der jetzt gar keine hat, sich das vorzustellen. Wir schaffen nicht mal, unsere kleinen Naturgesetze in unsere kleinen Gedanken zu bringen. Und wir dürfen getrost wissen, Gottes Pläne sind noch mal größer, die werden wir nicht erklären können. Gott wurde Mensch und kam in unser kleines Denken, nicht wir wurden Gott und kamen in sein großes Denken. Und dann ist dieser Satz, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine ganz große Versprechung. Ich muss nicht arrogant werden und wenn, darf ich mich wieder zurechtstupsen lassen, freundlich und milde. Aber ich darf sehen, es reicht, ein kleiner Mensch zu sein. Gott reicht's. Es reicht mein kleiner Glaube, mein begrenztes Vorstellungsvermögen. Für Gott reicht es aus. In seiner Liebe kommt er zu uns. Die Frage nach den Wundern, natürlich kann sie Gott tun und natürlich werde ich das nie verstehen. Die Frage nach den Anfängen, natürlich kann ich Schöpfungsfahrpläne aufstellen und dabei merke ich doch am Ende meiner Pläne, all die Diagramme, die ich zeichne, alle die Vorstellungen, die ich mache, das sind Stückwerk. Und wenn ich dann die Endzeitfahrpläne mache, dann habe ich das Gleiche. Die Frage nach dem Jenseits, wie soll ich mir die Ewigkeit vorstellen? Viel Konkretes ist gesagt. Gott wird uns nicht aus seiner Hand, es kann uns nichts aus Gottes Hand reißen, er trägt uns, er hält uns bis zum Schluss, er trägt uns in die Ewigkeit. Es wird eine Wohnung, ein wohnlicher Ort für uns bereitet sein bei Gott, und wenn ich mich in Jesu Hand lege, dann bleibe ich da drin, stabil, so klein ich auch bin, geborgen in Gottes Hand. Und ohne alles zu verstehen. Ich wollte das überspringen und diesen Satz noch bringen. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ich denke, uns wird es schon deutlich, wenn wir gerade mal einen Blick, so einen kleinen Ausflug in die moderne Physik machen, was mögen Gottes Wege erst sein. Aber ich darf mich freuen an dem, was ich weiß und muss nicht alles wissen. Jesus sagt, wer nie das Reich Gottes, und er stellt Kinder vor sich hin, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Manche sagen, oh, das ist aber streng. Aber ich denke, es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk. Ich muss nicht mehr machen als ein kindliches Vertrauen. Ich, der ich schon beim Handy ein kindliches Vertrauen nehme, dass da wohl die Technik richtig gerichtet ist, und dann schalte ich es ein und wähle die Nummer und weiß, als 9-Jähriger genauso wie als 30- oder 80-Jähriger. Ich weiß, ich kann da telefonieren, muss die Schaltpläne nicht kennen und vertraue auf den Rest. Wie viel mehr bei Gott dieses kindliche Vertrauen, wie der, der da an der Klagemauer stand und telefoniert hat. So kann ich mit Gott telefonieren. Und ich werde nie alles wissen. Ich darf Kind sein. Es ist ein Geschenk, das ist ja nichts Schlechtes. Die Kinder sind die, die zum Vorstandsvorsitzenden kommen können, wo die Sekretärin alle anderen abweist. Der Vorstandskollege, ja, haben Sie mit dem Vorstandsvorsitzenden einen Termin? Nein, bitte machen Sie einen. Der 5-jährige Sohn, ach, dein Papa wartet auf dich. Ich denke, dieser freie Zugang zu Gott, ohne alles zu verstehen, was ist das für ein großes Geschenk für uns? Wir dürfen Kind sein, wir müssen nicht. Wie viele Jesus-Aufnahmen steht dann in der Bibel, denen gab er Macht Gottes, Manager, Geschäftsführer, Verwalter, nee, Gottes Kinder zu werden. Ich habe das Recht des freien Zugangs, ich habe die Bewahrung, ohne alles zu verstehen, und ich habe den, der mein kleines Leben, mein kleines Denken trägt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ein Satz aus Psalm 139, ein Satz von einem großen Denker von damals, der über die aktuellen wissenschaftlichen Sachen informiert war und der anfängt nachzudenken. Und dann schraubt sich sein Staunen und sein Denken immer höher, bis er dann schließlich das Statement macht, das ist zu hoch für mich. Und bis er dann sagt, bei allen Gedanken, die zu hoch für mich sind, am Ende bin ich noch immer bei dir. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Bogen über die 3 Vorträge, dass wir einfach dann sehen, bei allem, was wir gedacht haben, am Ende unseres Denkens, am Ende unseres Überlegens, auch am Ende unseres Lebens, bin ich noch immer bei dir und Gott hält mich. Und diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, schreibt er, ich kann sie nicht begreifen. Aber er fährt fort. Das ist dann das Gebet am Schluss von Psalm 139. Da legt er alles zurück, sagt, am Ende bin ich noch immer bei dir. Und er bittet, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz. Und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh du, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. So können wir uns vertrauensvoll in Gottes Hand legen. Wir, die nicht alles verstehen. Wir, die Staunenden. Wir, die Glaubenden. Wir, die wir Gottes Kinder sein dürfen. Nochmal ein Satz von Max Planck als Abschluss dieser 3 Vorträge. Max Planck, der Wissenschaftler und Christ, er sagt, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. Mit dieser kleinen Brücke, die Planck zieht, möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.